Und hier ist unser Museum. Das ist ein kleines Museum, das es seit 2014 gibt. Aber es ist doch recht dicht. Es ist zwar klein, aber oho, es steckt vieles drin. Thema sind Tagebücher, wie man hier sieht. Tagebücher von Chronistinnen, Soldaten, Kosmopolitinnen, Vielschreibern, Elternpaaren, Teenagern und also unsere ganze Bandbreite an Tagebüchern. Also in diesem Museum werden unsere Schätze gezeigt, so Skurrilitäten, Besonderheiten, aber auch Gattungen. Also zum Beispiel haben wir hier die Reisetagebücher, dann Kalendertagebücher, Kriegstagebücher, Jugendtagebücher und Eltern-Kind-Tagebücher mal dargestellt und an den Wänden Künstlertagebücher. Und dann unser ältestes Tagebuch, der Schreibkalender des Herrn Bohnenberger aus einem einzigen Jahr, 1760. Da gibt es sogar eine kleine Vitrine mit besonders sehenswerten Dokumenten. Hier solche Kalendertagebücher, wie manche Leute sie auch als Tagebuch nutzen, wo man wirklich täglich nur eine kleine Eintragung machen kann. Oft sind es dann 40, 50 Bände über 40, 50 Jahre, wo man dann immer gucken kann, was war denn so los in einem Jahr. Aber das sind dann nicht nur Termine, das sind Wetter, Essen, Krankheiten, Befindlichkeiten und so weiter eingetragen. Ja, und Kinderzeichnungen oder so ein richtig klassisches altes mit Schloss, mit einer romantischen Figur davor, mädchenhaft, oder ein popliger Sparkassenkalender, was aber auch ein wertvolles Tagebuch sein kann. Zum Beispiel eins unserer Schätze aus dem Jahr 1945 aus Berlin ist einfach nur ein ganz einfacher Kalender.
Das waren jetzt nur ein paar kurze Eindrücke der Führung durchs Museum. Und dann ging's hoch ins zweite Obergeschoss. Dort befinden sich das Archivierungszimmer, wo die neuesten Tagebücher aufbewahrt und katalogisiert werden, die Verwaltungsbüros und das Recherchezimmer. Hier kann jeder nach Voranmeldung in den Dokumenten stöbern. Im Archiv durften wir Frau Jäger-Schenk dann auch noch ein paar kurze Fragen stellen.
Frau Jäger-Schenk, schreiben Sie selbst denn auch Tagebuch? Wenn ja, warum? Und wenn nein, warum nicht?
Ja, ich schreibe Tagebuch, aber nicht erst seit ich hier tätig bin, sondern im Gegenteil, weil ich Tagebuch schreibe, fand ich es schon im Studium total spannend, dass es hier ein Tagebucharchiv gibt. Ich schreibe schon seit ich jugendlich bin Tagebuch. Immer mal wieder, vor allem so aus dem Bedürfnis raus, wenn was ist, was mich beschäftigt, aufwühlt, dann das einfach mal aufzuschreiben. Irgendwie ist danach leichter, das Gefühl. Ja, Entlastung. Und jemand anvertrauen, wo man nicht vielleicht auch jemand anders immer so behelligt. Die Freundinnen sind ja nicht immer in der Nähe.
Okay, und das Deutsche Tagebucharchiv wurde ja bereits vor 22 Jahren gegründet. Und Sie sind die einzige wissenschaftliche Mitarbeiterin bzw. Angestellte des Deutschen Tagebucharchivs neben dem Leiter, dem Herr Seitz. Wie kamen Sie denn zum Deutschen Tagebucharchiv?
Ich selbst habe schon im Studium das Tagebuch, es wurde gerade gegründet, als ich so an meine Magisterarbeit ging. Und da habe ich schon darüber nachgedacht zu recherchieren, aber da war es erst in den Anfängen, war noch nicht möglich. Ich habe dann in anderen Archiven verforscht, war aber so begeistert, dass ich glücklich war, erstmal ehrenamtlich hier anfangen zu können. In der Elternzeit dann bei meiner Tochter, das war so nach ein paar Jahren. Und da habe ich ehrenamtlich hier gearbeitet, weil die Gelder ja auch nicht da waren und habe andere Tätigkeiten gehabt. Hat sich das nach und nach entwickelt, dass mir eine Stelle geschaffen werden konnte, weil ich mich hier eingearbeitet habe, weil die Freude da war an der Beschäftigung mit Autobiografien.
Und Sie haben uns ja schon ganz viele Dokumente gezeigt und mittlerweile haben Sie ja über 22.000 Dokumente von ganz verschiedenen Autoren hier im Tagebucharchiv. Das sind eben, wie Sie gesagt haben, Tagebücher, aber auch Lebenserinnerungen und teilweise Briefe. Wie behalten Sie denn da den Überblick?
Ja, Überblick vor allem durch die klare, sofortige Archivierung mit Signaturen versehen. Damit ist es schon mal klar zugeordnet. Dann gibt es natürlich Verträge und Formulare, auch biografische Bögen und Unterlagen. Das wird alles sehr ordentlich und sorgsam behandelt und eingeordnet. Und danach folgt der inhaltliche Schritt, die Erschließung. Wir haben Leser, ehrenamtliche Leser, die das in Fragebogen erarbeiten, den Inhalt in Schlagworten, Orten, Zeiten. Und dann geht es in die Datenbank. Und so kann man ja ganz klar die Zuordnung schaffen.
Und jetzt haben Sie ja über 100 ehrenamtliche Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Kann sich denn jeder bei Ihnen als ehrenamtlicher Helfer melden oder welche Voraussetzungen sollte man mitbringen?
Es kann sich im Prinzip jeder, jede melden, denn wir haben ganz unterschiedliche Anforderungen, was getan werden sollte. Man kann von zu Hause aus lesen, wenn man an historischen Stoffen interessiert ist und Ego-Dokumenten. Dann kann man einfach ganz bequem zu Hause lesen und das Gelesene mitbringen. Man kann transkribieren, wenn man die alte Schrift noch kann oder sie sich erarbeitet hat. Man kann seine Tätigkeiten als Bibliothekarin einbringen, sehr gut, in der Datenbankeingabe, PC-Kenntnisse beim Digitalisieren und beim Scannen oder bei der Datenbankarbeit. Man kann aber auch inhaltliche Lust an Schreiben und Formulieren einbringen, bei Lesungen, beim Heraussuchen von öffentlichen Veranstaltungen, und man kann beim Archivieren, das Ordnen praktizieren, oder wenn man es eher in Sekretariatsaufgaben tätig war, da braucht Herr Seitz auch da ehrenamtliche Entlastung, denn wir arbeiten ja weitgehend mit Ehrenamtlichen zusammen. Also wenn jemand aus dem geisteswissenschaftlichen oder historischen Kontext kommt, dann ist es ganz besonders wertvoll. Wir brauchen aber jegliche helfende Hand, auch ganz viele praktische Arbeiten.
Es kommen von Historikern bis hin zu Psychologen ganz viele verschiedene Menschen zu Ihnen, um eben zu recherchieren. Aber auch Studenten und Studentinnen dürfen ja kommen, um beispielsweise eben für wissenschaftliche Arbeiten zu recherchieren. Was sollte man denn beachten, wenn man nach Dokumenten bei Ihnen recherchieren möchte?
Zuerst einmal sollte man schon den Online-Katalog genutzt haben, zu Hause, denn wir haben ja nicht alles hier vor Ort. Wir müssen auch externen Magazinen holen, man muss vorbereitet sein. 2 Wochen im Voraus auch anmelden, was man sucht, denn es kommen mittlerweile sehr viele, da muss alles klar geordnet und strukturiert werden. Und ja, man kann auch jederzeit von uns Recherchehilfe in Anspruch nehmen, Unterstützung und Tipps, aber vor allem, wie Sie auch, eine sehr gute Vorbereitung ist auf jeden Fall wichtig. Dass man schon mal einen Online-Katalog geschaut hat und klar formuliert hat, was man sucht.
Ja, ja. Und es bringen ja ganz viele verschiedene Menschen Dokumente zu Ihnen. Welches war denn die beeindruckendste Begegnung, die Sie selbst hatten während Ihrer Zeit hier im Deutschen Tagebucharchiv?
Ich habe viele interessante Begegnungen. Das eine war eine Schauspielerin aus Stuttgart, keine bekannte Schauspielerin, so eine Künstlerin, die auf Bühnen unterwegs ist, und sie schreibt, sie hat Tagebuch geschrieben, seit sie ein 10-jähriges Mädchen war, und das Innenleben von ihr hätte ich jetzt nicht mit dem, wie sie auftritt und wie sie mir als Persönlichkeit begegnet ist, in Zusammenhang gebracht, weil oft war in diesen Tagebuchaufzeichnungen natürlich auch von Sorgen die Rede, von Problemen, von Konflikten. Und aber im wirklichen Leben war sie eine ganz positive, strahlende, auch extrovertiert erscheinende Persönlichkeit. Deshalb, ja, man ist doch erstaunt. Für Überraschung ist das Tagebuch gut in der Begegnung mit dem wirklichen Menschen.
Und nach welchen Kriterien entscheiden Sie, ob ein Tagebuch in das Archiv aufgenommen wird oder nicht?
Das wird immer wichtiger, weil wir mittlerweile so viel haben und auch Platzmangel und immer wieder neue externe Magazinräume bezahlen müssen dann auch. Da muss man immer mehr überlegen, was können wir wirklich nehmen. Lange haben wir gesagt, Gattung, Tagebuch, Erinnerung oder Brief. Aber das natürlich auch, gibt es viele Zwischenräume und Grauzonen. Zu viele Fotos zum Beispiel, ein Reisebericht, der mehr so eine Abhandlung von reinen Reisezielen ist oder so, wird man auch schon überlegen, wenn es mehr Fotoalben sind. Also wir schauen uns die Sachen mittlerweile sehr genau an. Briefe müssen sortiert sein. Feldpost nehmen wir eigentlich im Moment nicht mehr. Da gibt es ja auch andere Stellen. Man schaut auch immer, gibt es andere Archive wie das Bundesarchiv, Militärarchiv, die diese Zeugnisse auch nehmen. Dann würden wir uns davon distanzieren. Einfach aus Platzgründen und weil man doch ein klares Profil haben muss. Aber bei Tagebucherinnerung oder Brief muss man eigentlich auch offen sein.
Und noch eine Frage, welches Dokument ist denn objektiv gesehen das wertvollste Tagebuch im Archiv und warum?
Objektiv gesehen sind natürlich die historischen Zeitzeugnisse, die sehr alten Zeitzeugnisse, die wertvollsten. Wenn ich jetzt, wie ich Ihnen im Museum gezeigt habe, diesen Herrn Wildenhahn, diesen Pfarrer und Reise-Tagebuchschreiber, der auch noch Bücher bei Verlagen auch geschrieben hat, ist natürlich schon, dass wir da ein Original haben. zwar nur als Leihgabe, aber ein Original ist schon sehr wertvoll, wenn man bedenkt, 150 Jahre alt. Oder unser ältestes von 1760, dieser Schreibkalender von Herrn Bohnenberger, wenn man denkt, wie viele Jahre der schon auf dem Buckel hat. Oder so ein Freundschaftsbuch aus dem 18. Jahrhundert mit feinen Scherenschnitt-Eintragungen. Aber wenn ich sehe, dass auch so ein Kalender von 1945 aus Berlin oder von dem Fluchttagebuch, dieser Bosch-Kalender, der ist unter BMW-Kalender, der unter widrigsten Umständen die ganze Flucht und grausigsten Erlebnisse hindurch mittransportiert wurde, oder ein Zigarettenpapier, feinstes in der Kriegsgefangenschaft. Das ist auch sehr wertvoll. Bei uns ist viel ideeller wert, ja, wenn man bedenkt, was dieses Dokument schon mitgemacht hat, diese Materialität.